Wir wollen dann zusammen beten. Für das Wort deiner Gnade, lieber Vater im Himmel, wollen wir immer wieder danken. Wollen danken, dass dein Wort so mannigfach, so reichhaltig ist. Ja, wir möchten dir danken, dass du vielfältig und auf mancherlei Art und Weise geredet hast. Aber wir wollen dir danken, dass du jetzt in diesen Tagen immer wieder zu uns redest im Sohne. Gib uns Ohren, die da hören. Gib uns Herzen, die da verstehen. Danke für die ganzen Tage unseres Zusammenseins. Ach Herr, lass immer wieder neu den Reichtum deines Wortes in uns lebendig werden. Dir sei Ehre, Ruhm und Dank. So segne uns im Hören und segne unseren Bruder in seinem Dienst. Amen.
So, noch einmal guten Morgen, liebe Geschwister. Und ja, man merkt, wie die Zeit voranschreitet. Es ist schon Dienstag geworden. Aber wir haben ja den Höhepunkt, der kommt ja noch mit unserem lieben Bruder Daniel Muhl. Ja. Freuen uns, dass er da ist. Ich bin gebeten worden. Das, was ich ausgelassen habe am Dienstagabend, also vor einer Woche, diesen einen Textabschnitt aus meinem Vortrag doch noch zu bringen und zu halten. Und da ging es darum, um deinetwillen. Denn das Thema lautete ja ausgewählte Stellen aus dem Hebräerbrief. Und ich habe diese Stelle, Hebräer 2, Vers 10, ausgelassen, um der Zeit willen. Und ich habe allerdings gesagt, dass es die Stelle gibt und was dort steht, aber ich habe sie nicht ausgelegt. Und jetzt gestatten Sie mir einfach auch, um diesen Wunsch zu erfüllen, dass ich doch diesen Abschnitt noch kurz bringe zum Anfang und dann aufs eigentliche Thema überwechsle. Und es ist eine kurze Auslegung. Und sie passt übrigens auch ganz gut zu dem, was wir aus Jeremia gestern gehört haben. Also eine Art Ergänzung noch. Und das ist dann vielleicht auch noch hilfreich. Ich lese also im Anschluss an den letzten Dienstagabend Hebräer 2, Vers 10. Denn es geziemte ihm, dem lebendigen Gott, dem Vater, um des Willen alle Dinge und durch den alle Dinge sind, indem er viele Söhne zur Herrlichkeit brachte, den Anführer ihrer Errettung durch Leiden vollkommen zu machen oder zum Ziel zu bringen, zu vollenden. Es geziemte ihm, dem Vater, um deswillen alle Dinge sind, ihn, den Sohn, durch Leiden vollkommen zu machen. Alles geschieht und alles geschah und alles wird geschehen um Gottes Willen. Und ich füge hinzu, nicht um unseretwillen und nicht um Israels Willen. Gerade auch das Leiden, nicht, ich bin auch leidensscheu, ich möchte Ihnen das gleich sagen. Gerade auch das Leiden, so schwer das verständlich sein mag. Und gerade auch das Todesleiden Jesu Christi, das sagt der Vers davor, der Vers 9, Hebräer 2, Vers 9. Durchs Todesleiden ist alles so gekommen, die Erlösung meine ich damit, wie es gekommen ist. Und das greift tief in unser geistliches Verständnis hinein und in die unausspürbaren Wege Gottes, ja noch viel mehr in die unausforschlichen Gerichte Gottes, wie wir in Römer 11, Vers 33 lesen können. Zum Beispiel, wie unser Text sagt, dass es ihm, dem lebendigen Gott, dem Vater, geziemend war, angemessen war, den Sohn durch Leiden zu vollenden, zum Ziel zu bringen, vollkommen zu machen. einmal, auch unser Leiden geschieht um seinetwillen. So schwer das sein mag, das auszusprechen. Und da gibt es eine Stelle in Psalm 44, Vers 22, Luther zählt 23, Vers 23, die Paulus in Römer 8, Vers 36 wiederholt. Und das in Römer 8, nicht in 9 bis 11, wo über Israel gesprochen wird, sondern wo Römer 8, diese zentrale Kapitel über die Gemeinde. Dort steht in Vers 36, es ist fast derselbe Text wie in Psalm 44, Vers 22, denn um deinetwillen, nicht um unsertwillen, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Das hat besonders die Apostel betroffen, wenn wir denken, was Paulus in 2. Korinther schreibt über das Leiden der Apostel. Um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet, nicht? Das gilt auch uns. Immer wieder. Aber da gibt es einen ganz besonderen Grund, dass das so ist. Nämlich das Ziel Gottes. Und deshalb halte ich die bessere Übersetzung dort in Hebräer 2, Vers 10, um den Sohn vollkommen zu machen. Dort steht Telos, sondern den Sohn zum Ziel zu bringen und damit die ganze Schöpfung und all die ganze Erlösung zustande zu bringen. Und der weitere Grund ist dann der, Gott hat es so wohlgefallen, den Sohn leiden lassen und durch den Tod die Erlösung zu bringen, dass dann Jesus durch den Tod den zunichte gemacht hat, der die Macht des Todes hat. Das ist der Teufel. 4 Verse weiter, Hebräer 2, Vers 14 und 15. Und das ist dann auch die zentrale Antwort über diesen Weg Gottes, die Sünden des Volkes zu sühnen. Hebräer 2, Vers 17 im gleichen Kapitel. Und um unsere Sünden zu sühnen. Deshalb diese Wege. Und jetzt Jeremia. Jeremia 15, Vers 15 am Schluss. Gestern hat Bruder Kernchen in seiner Ergänzung gestern Abend Jeremia 15, Vers 16 erwähnt. Habe ich gedacht, eine Zeile früher kommt mein Text von heute Morgen, den ich noch zur Ergänzung bringen wollte. Da sagt dieser, ja, ich darf ihn mal den armen Jeremia nennen, der so geplagt war. Und doch die Herrlichkeit schauen durfte, nicht? Jeremia 15, Vers 15 am Schluss. Erkenne, Herr, dass ich um deinetwillen Schmach trage. Nicht um Jeremias Willen. Und nicht, weil er Lust hat, ihn zu quälen. Nicht manche sagen, ja, Gott ist der Quäler. Nein, nein. Um deinetwillen trage ich Schmach. Und das gilt auch für Jesus. Um deinetwillen, Vater, trage ich Schmach. Und das gilt auch für uns, wenn wir geschmäht werden. Um deinetwillen trage ich Schmach. Und wie viele in den Verfolgungsgebieten heute, und die müssen noch nicht mal gläubig sein, die tragen nur den Namen Christ, nicht getauft, mit Taufschein. Und lassen sich trotzdem verfolgen und werden nicht dann irgendwie geh nicht in eine andere Religion oder eine andere Ideologie hinein. Wie viele könnten das sagen? Und das ist ein trostvoller Hinweis auch für uns. Gott entgleitet nichts. Gar nichts. Und jetzt möchte ich Ihnen noch, ich glaube, 4 Bibelverse am Schluss dieses Abschnittes sagen. Jesaja 43, Vers 25, und nun drehe ich dort, nein, ich nicht, aber die Bibel, den Spieß herum und sagt, um meinetwillen, nicht um deinetwillen, wir sprechen um deinetwillen, und jetzt sagt Gott, um meinetwillen, nicht? Er spricht auch selber, lässt nicht nur uns sprechen. Jesaja 43, 25, ich bin es, der deine Übertretungen tilgt. Aha, wir haben deshalb so gelitten, damit Übertretungen getilgt werden, oder Jesus hat so gelitten, damit Übertretungen getilgt werden. Ich bin, der deine Übertretungen tilgt, um meinetwillen. Und dazu war einfach das Todesleiden da. Und deiner Sünden will ich nicht mehr gedenken. Das sind die Wege Gottes zum Ziel. Das ist das Programm Gottes. Die Sünde muss abgeschafft werden. Und deshalb sandte der Vater Jesus ans Kreuz, bis zum Tode am Kreuz. Dann noch Jesaja 48, 11. Es fängt an, ich habe dich geläutert, Israel natürlich. Um meinetwillen will ich es tun. Ich füge hinzu, täte ich es nicht, denn wie würde mein Name entweiht werden, sehen Sie einmal. Auch hier wird schon das Problem der Allversöhnung doch angesprochen. Wie würde sein Name geschmäht werden, wenn da noch Sünde übrig bliebe am Schluss? Wie würde mein Name entweiht werden, wenn nicht alles zurechtgebracht werden würde? Sehen Sie also der nächste Denkfehler all derer, die das nicht einsehen wollen, dass Gott alles zurechtbringt. Und meine Ehre gebe ich keinem anderen, also keinem Toten, keinem Teufel und keinem Menschen und noch irgendjemand anderem. Er lässt nicht zu, heißt das, dass Tod und Sünde siegen. Ich füge dann hinzu, ein bisschen ungeschützt. Und er wird auch nicht zulassen, dass alle Höllenprediger siegen, nicht? Hesekiel 36, Vers 22, noch ein Wort. Darum spricht zum Hause Israel, so spricht der Herr, Herr, nicht um euretwillen tue ich es, Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen. Nicht, ich wiederhole, auch mein Leiden und dein Leiden. Den ihr entweiht habt unter den Nationen, wohin ihr gekommen seid. Aha, die haben den Namen entweiht. Verstehen Sie, man muss ja heute aufpassen, was man in ein Mikrofon hineinspricht. Aber da könnte man jetzt durchaus sagen und ergänzen, wie sie den Namen entweiht haben in den Nationen. Verstehen Sie, das kann man aus dem Gedächtnis einiges zusammenfinden. Ja, und was tut er dann, wenn wir weiter lesen, der entweihte Name, dann geht es um die Zurechtbringung, Vers 25 und 26. Ich will euch reinigen, Vers 25 steht reinigen und Vers 26 erneuern. Sehen Sie, gestern hatte ich ein Gespräch mit jemandem so im Stehen und da sagte ich, zu jeder Gerichtsandrohung, gibt es eine Verheißung, die mehr gilt als das Gericht. Das ist auch hier, das Gericht. Ich will es tun. Ich will euch ins Gericht bringen zum Beispiel. Aber ich will euch reinigen und erneuern. Ja, und jetzt noch Jeremia 33, 9. Ich glaube, Jeremia 33 war gestern mindestens auch dran oder erwähnt worden. Und es soll mir, da geht es um die Einlösung der Verheißung, zum Freudennamen und zum Ruhme und zum Schmuck sein bei allen Nationen der Erde, welche all das Gute hören werden, das ich ihnen tue. Aha, sehen Sie, am Schluss ist es die Freude Gottes über alles, was er zustande gebracht hat. Und wir werden uns mitfreuen. Und werden uns mitfreuen. Mitfreuen. Noch einmal das Büchlein von George Willis. Mindestens drei dieser Ausführungen haben mich unheimlich fasziniert in dem Büchlein. Da geht es auch um die Freude. Der Gruß in Griechisch ist freue dich oder freut euch oder freue dich. Wir sagen grüß Gott oder In der Übersetzung heißt es eigentlich, sei gegrüßt, aber dahinter steht das Wort Freude. Judas kam zu Jesus und sagte zu ihm, freue dich. Das war eine schöne Freude. Aber als dann Jesus auferstanden war und in den Jüngerkreis trat, da sagt er zu den Jüngern, das erste, glaub, so fast das erste, nicht ganz so fast, das erste, was er gesagt hat, er fuhr auch noch mit Maria von Magdala gesprochen, aber als er in den Jüngerkreis trat, sagte er, freut euch. Freut euch. Nach der Auferstehung ist das das Programm. Freut euch. Und das möchte ich auch heute Morgen sagen, über allem, was die Wege Gottes mit mir und dir sein mögen. Und ich und manche werden vielleicht darunter stöhnen und sagen, warum und weshalb. Und jetzt mache ich nicht mehr weiter, jetzt schmeiße ich alles hin und ich kann nicht mehr und es ist viel zu viel. Kenne ich alles. Es kann schon schnell anfangen, wenn es doch gar nicht arg weh tut. Da dürfen wir sagen, es gibt etwas. Die große Freude, wenn Gott mit uns ans Ziel gekommen ist und wir durch ihn. Und deshalb geschieht alles um seinetwillen. So, das war die Ergänzung zum Dienstag. Jetzt habe ich doch ein paar Minuten länger gemacht, wie ich dachte, aber wenn man ins Reden kommt, dann kommt man nicht mehr raus. Wir können jetzt ohne Lied vielleicht umschalten, nicht? Wir sind alle noch so jung und frisch und heute Morgen auch noch frisch, dass wir das noch miteinander schaffen. Wir haben das Lied gesungen, den Liedvers gesungen, 6:19, den letzten Vers, und da steht, Jesus hat uns ausgesendet, wie der Vater ihn gesandt. Dürfen wir uns merken, in diese Richtung kommt nachher auch noch etwas. Ja, ihr sollt meine Zeugen sein, Apostelgeschichte 1, Vers 8, das ist die große Überschrift über das Thema. Da bleibe ich allerdings nicht stehen bei diesem Vers, aber er passt so gut über das, was ich sagen möchte. Wir beklagen alle den Rückgang, und wenn wir nicht beklagen, dann stellen wir ihn wenigstens fest, dass wir Rückgang überall haben. In den Kirchengemeinden und in den Kreisen, hin und her, auch in unseren Kreisen. Und es ist manches Mal auch dramatisch, nicht? Da fällt der Leiter aus und da gibt es keinen Nachfolger. Und dann überaltert ein Kreis und gibt es keine Jungen. Und dann freuen wir uns immer wieder, wenn dann doch irgendwo wieder etwas aufbricht und wieder gesunde Strukturen da sind. Die Kirchengemeinden gehen zurück, die Freikirchengemeinden gehen zurück. Und ob das je aufgehalten wird, weiß ich nicht. Vielleicht müssen sich die Gläubigen noch mal ein bisschen besser sammeln, weiß ich auch nicht. Und was es sonst noch passieren wird, ich kann es nicht sagen. Vielleicht hat Robert Schad recht, der sagt, wir Gläubige werden am Ende, kurz bevor Jesus wiederkommt, alle in eine große Einsamkeit kommen. Es ist möglich. Da hatte ich einen Bruder gesprochen, der brennt für das Wort. Der Vater hat durch den Sohn alles zurechtgebracht. Also für die Allversöhnung. Und er sagte mir, weißt du, das ist der Grund, warum alles zurückgeht, gerade in unseren Kreisen. Weil wir nicht intensiv und mit leuchtenden Augen die die Allversöhnung gepredigt haben. Und dann habe ich die Jungen gefragt. Nicht so wie der Rehabiam natürlich. Sie wissen ja, wie die Geschichte war damals, der Sohn von Salomo. Warum geht überall alles zurück? Kam die Antwort, wegen der fehlenden Evangelisation. Dann habe ich das zusammengepackt. Dann habe ich als Antwort gesagt, leider haben wir keinen Adolf Heller mehr. Der hat die zwei Dinge wunderbar in sich vereinigt. Das war fantastisch. Er ist aber 1973, ich habe doch recht, ja, 1973 gestorben. Ja. Ich werde nicht sterben, sondern leben. Ja, steht auch im Psalm. Er hat das vereinigt. Dieses glühende Reden für die Ziele Gottes und dieses evangelistische Potenzial. Nun, an was liegt es? Auch das sind die Wege Gottes. Lassen Sie mich heute Morgen etwas dazu sagen und uns Mut machen. Mut machen, Mut machen. Ihr werdet meine Zeugen sein. Und das kann ganz lange gehen. Selbst gläubige Geschwister auf dem Sterbebett, ohne dass sie das jetzt programmiert hätten in sich, sind noch Zeugen Jesu geworden. Und Menschen gingen gestärkt nach Hause. Ist auch ein Zeugendienst. Nicht, ich bin es auch zu dem Alter, wo ich sage, jetzt muss ich das nicht mehr tun und das nicht mehr tun. Aber der Zeugendienst, der uns aufgetragen ist, wird bleiben. Hinter dem Zeugen steht das griechische Wort Martys. Martys, der Zeuge. Und ich bringe deshalb das griechische Wort gerne, weil wir alle das Wort kennen. Wir kennen den Märtyrer, das ist der Zeuge. Meistens verstehen wir einen Blutzeugen darunter. Oder das Martyrium, das schwere Leiden, in unserem Falle um Jesu willen. Also diese ganze Wortgruppe ist groß im Neuen Testament, im Griechischen. Und die steht hinter dem Zeugen. Auch wir sind Zeugen Jesu Christi. Und jetzt beginnt es ernst zu werden. In unserer Zeit ist die Gemeinde Jesu Christi die einzige, wirklich die einzige Heilskörperschaft, die ihn bezeugen kann. Es gibt keine andere. Nicht? Zu einem lebendigen Zeugen zu werden, wie es einem jeden eben von Gott gegeben ist, kein Schema. Nicht, ich mache aus keinem heute Morgen einen, fangen wir an, einen Ströder oder Böhmerle oder Karl Geier oder Adolf Heller, das ist unmöglich. Jedem, wie es gegeben ist. Dazu will ich heute beitragen, dass wir da vielleicht ein bisschen mutiger werden, uns darauf besinnen, dass auch wir Zeugen sind. Eine Kirchengemeinde, ich sage das sehr bewusst, Kirchengemeinde, kann auch eine Freikirchengemeinde sein, kann auch eine selbstständige Gemeinde sein, die nicht mehr missioniert, nicht mehr bezeugt, nicht mehr evangelisiert, wird, fast hätte ich gesagt, eingehen, wird sterben. Entschlafen, ja. Das kann auch für einen Hauskreis gelten. Nun sind Sie vieles in einem Hauskreis. Hier ist die Gefahr, das kann gelten, kann. Die Gefahr des Schmorens in eigenen Saft natürlich sehr groß, nicht? Es wird so eine geschlossene Gesellschaft. Also hier gelten etwas andere Regeln. Denn im Hauskreis ist im Allgemeinen weniger die Evangelisation, sondern die Belehrung derer, die hinkommen, gefragt. Deshalb kommen sie ja auch und wegen der Gemeinschaft. Aber auch in einem Hauskreis möchte ich die Außenwirkung, das heißt das Zeugnis nach außen für den einen oder anderen, den wir begegnen und einladen, dann sollte nicht ganz unter den Teppich gekehrt werden. Also eine gewisse Außenwirkung muss auch da sein. Der Zeuge Jesu bezeugt mit Wort und Tat. Ich betone auch die Tat, denn nicht jedem ist das Wort gegeben. Müssen wir so sehen. Tat kann die praktische Diakonie sein. Aber immer, immer muss der Zeuge ein gläubiger und bekennender Zeuge sein. Nicht, das muss einfach sein. Natürlich weiß ich sehr gut, es sind auch bei den Zeugen Jehovas Menschen zum Glauben gekommen, nicht durch das Wort. Aber wir müssen hier einfach die klare Regel beachten. Einer, der Zeugnis gibt, muss ein gläubiger Zeuge sein. Da steht in 1. Timotheus 6, Vers 12 das Wort: Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist. Und jetzt: und hast bekannt das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Wenn in Ihrer Übersetzung ein bisschen was anderes steht, nehmen Sie diese Übersetzung. Ich glaube, das ist die richtige. Was du bekannt hast vor vielen Zeugen. Irgendwann muss das Bekenntnis kommen. Ich gehöre Jesus, er ist mein Herr, ich bin ein Kind Gottes. Nun müssen wir etwas Kirchengeschichte miteinander betreiben. Oder Heilsgeschichte, wie immer Sie wollen. Das hat er gut ausgesehen am Anfang, nicht? Jesus hat seine 12 Jünger in die Welt geschickt. Missionsbefehl, dann besonders Markus 16. Bis in den Kosmos, in die Welt hinein. Macht alle Nationen zu Jüngern. Und nach Markus 16, Vers 20 gingen sie auch hinaus. Wird berichtet, sie gingen. Und dann passiert etwas. Da taucht urplötzlich Paulus auf. Und damit hat niemand gerechnet. Auch die 12 Apostel nicht. Und der erhält von Gott den Gnaden, nicht von den 12 Aposteln, von Gott selber, den Gnaden- und Erlösungsauftrag, die Erlösungsbotschaft, die Gnadenbotschaft, Apostelgeschichte 20, 24, das Evangelium der Gnade. Und dann vornehmlich unter den Nationen und dort auch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Und deshalb verkünden wir ja auch die Vollendungsziele. Wir wollen ja den ganzen Ratschluss Gottes verkündigen. Und das warf Fragen auf und wirft bis zum heutigen Tag viele Fragen auf. Sind in meisten Kreisen noch nicht gelöst. Was tun jetzt diese 12 Apostel, wenn da auf einmal ein Paulus auftritt? Was tut Paulus selbst? Und jetzt kommt Apostelgeschichte 15. Jetzt machen sie ein großes Konzil. Dann reden etliche. Dann redet Petrus und dann redet Jakobus, der Bruder des Herrn. Und jetzt kommt eine prophetische Antwort, und die hätte ich mir natürlich in unseren Gremien, in unseren Kirchen auch öfters mal gewünscht. Dann müsste man etwas weniger und kürzer zusammensitzen und die Dinge würden besser, würden klarer sein. Nicht, aber so einfach geht's halt nicht immer. Und dann sagt Jakobus Folgendes. Paulus geht zu den Nationen. Und, Apostelgeschichte 15, Vers 16, es wird jetzt zuerst ein Volk aus den Nationen genommen, das muss wohl Vers 14, ja, genommen, und danach wird die verfallene Hütte des Hauses David wieder aufgerichtet. So, erst ein Volk aus den Nationen und dann wird die verfallene Hütte des Hauses David wieder aufgebaut. Und das heißt auch erst danach, nach der Gemeinde, nach der Entrückung jetzt in unserer Sprache gesprochen oder mit Paulus gesprochen, kommt die ganze Fülle der alt- und neutestamentlichen Verheißungen wieder zum Vorschein und zum Tragen. Da gehen die weiter. Und dann gehen all die Verheißungen, die stecken und hängen geblieben sind, die gehen dann weiter. Und viele meinen, sie müssten in diese kommenden Verheißungen, die Verheißungen der kommenden Zeit, heute schon hineingreifen. Aber da gibt es noch eine Begründung. Vers 17 in Apostelgeschichte 15. Damit die übrigen der Menschen, alle anderen Menschen, damit die übrigen der Menschen den Herrn suchen, nicht der Israeliten und sonst was, sondern die übrigen der Menschen den Herrn suchen und alle Nationen, über welche mein Name angerufen ist, spricht der Herr. Nicht einmal im tausendjährigen Reich und auf der neuen Erde, da wird über den Nationen der Name des Herrn angerufen werden. Und jetzt wird auch klar, dass jetzt der Nationenapostel Paulus am Zug ist. Und die Apostelgeschichte, so ungefähr ab Kapitel 16, spricht fast nur noch von Paulus. Und dann geht Paulus hinaus mit der gewaltigen Gnadenbotschaft der Errettung und dem Wort der Versöhnung ganz aus Gnaden. Ich habe schon gesagt, Apostelgeschichte 20, 24, Evangelium der Gnade. Und dann 2. Korinther 5, Vers 20, lasst euch versöhnen mit Gott, das ist der Ruf. Es gibt ein Lied, da ist der Vers drin, ohne all Verdienst und Würdigkeit. Das meine ich wenigstens. Ich hätte so ein Lied schon mal gehört. Ohne all Verdienst und Würdigkeit. Und heute ist nun eine ganz besondere Zeit. Es ist Gnadenzeit, wie wir sagen. Nicht? Wir sagen vielen, kommt zu Jesus, heute ist noch Gnadenzeit. Wo man durch Bekehrung und Wiedergeburt ist wichtig, muss ja ein Kind Gottes werden. Von allen Sünden, auch den schwersten, Vergebung empfängt, ohne Vorbedingung, ganz aus Gnaden. Nicht auch das, was ich jetzt sage, traut man sich fast nicht in ein Mikrofon zu sprechen, aber ist der Tatsache, dass der Leiter von Auschwitz, Namen habe ich vergessen, Katholik war, und dann ist er zum Priester gegangen und er hat ihm dann 1945, 46, wann auch immer, die Absolution erteilt. Nicht, ob das so einfach geht, haben auch die Zeitung geschrieben, ob das so einfach geht, das möchte ich mal bezweifeln. Aber die Schuld kann ich jetzt nicht wegmachen. Ich kann keinen Toten heute lebendig machen natürlich. Und keinen Gequälten kann ich ihm die Schmerzen, die er noch in Erinnerung hat, wegnehmen. Aber wenn Jesus die Sünden weggenommen hätte, hätte er Vergebung von dem lebendigen Gott bekommen. Nicht? Das ist einfach Tatsache. Christus ist für alle Sünden gestorben. Christus ist für jeden Fluch gestorben. Nicht? Und das ist Gnadenzeit. Und wenn ich der schlimmste aller Sünder wäre, heute bekomme ich Gnade. Später mag das etwas anders aussehen. Darüber rede ich jetzt auch nicht. Aber heute ist Gnadenzeit. Ohne Vorbedingung. Ganz aus Gnaden. Nun wird natürlich der eine oder die andere sagen, lieber Bruder Weber, ist ja nett, was du hier erzählst. Aber der Begriff Zeuge für die Gemeinde kommt bei Paulus so gar nicht vor. Da sage ich, recht hast du. Stimmt. Es steht nirgends bei Paulus, so wie ich jetzt bei Apostelgeschichte 1 sagte, ihr werdet meine Zeugen sein, sagt Paulus zu uns nie. Er spricht von Zeugnis und Bezeugen, das kommt schon vor. Aber ihr werdet meine Zeugen sein, sagt er nicht. Und nun muss ich natürlich Ihnen zeigen, dass man mit dem fehlenden Wort Zeuge bei Paulus auf die Gemeinde gesprochen keine Evangelisations- und Missionsunterlassung begründen kann. Verstehen Sie? Jetzt könnte ich sagen, na, da steht ja nicht drin, ich brauche auch nicht Zeugen oder Zeugnis geben. Das möchte ich nur in 3 oder 4 Punkten unterstreichen, dass das, durch das wir durchaus Zeugen sind. Paulus sagt nicht nur an einer Stelle, seid meine Nachahmer. Das ist ein häufiges Wort. Ich habe mal darüber hier, glaube ich, sogar in Langensteinbach eine Predigt gehalten. Seid meine Nachahmer. Und in 1. Korinther 11, Vers 1 steht, seid meine Nachahmer, wie auch ich Christus oder Christi. Aha. Paulus wird uns als Vorbild gegeben, dass wir in der gleichen Intensität wie er Christus nachahmen. Und jetzt können wir sagen, wenn wir Paulus nachfolgen, dann müssen wir mal fragen, was der Paulus getan hat. Und das steht in Apostelgeschichte 26, Vers 15 und 16, folgendes und 17 auch noch. Das erzählt er ja, wie es gewesen war bei seiner Bekehrung. Vers 15 nach Luther. Ich aber sprach, Herr, wer bist du? Der Herr sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. 16. Stehe nun auf und stelle dich auf deine Füße, denn dazu bin ich dir erschienen, um dich zu erwählen, wir auch erwählt, zum Diener sind wir auch und zum Zeugen für das, was du von mir gesehen hast und was ich dir noch zeigen will. Aha. Paulus ist der Zeuge dessen, was Jesus ihm gezeigt hat. Und Sie werden nachher sehen, am Schluss, dass wir die Nachfolger des Paulus sind in diesem Zeugendienst. Vers 17. Und ich will dich erretten von deinem Volke und von den Nationen, zu denen ich dich sende. Da kommt jetzt noch der Sendungsbegriff hinzu. Sollten wir nicht ganz unterschlagen, auch wenn ich das Thema auf Zeuge ausgerichtet habe. Sagt Ananias in Apostelgeschichte 22, Vers 15 zu Paulus. Denn du wirst für ihn, für Jesus, vor allen Menschen, sehen Sie, allen Menschen gilt unser Zeugnis, vor allen Menschen Zeuge sein. und von dem, was du gesehen und gehört hast, sind auch wir. Und dann noch Apostelgeschichte 23, jetzt nicht als Hauptwort, sondern als Verb, als Zeitwort. 23,11 Apostelgeschichte. Sei getrost, denn wie du für mich in Jerusalem Zeuge warst, so, ach, das ist ja der Sei getrost. Fasse Mut, nicht? Fasse Mut. Denn wie du für mich in Jerusalem Zeuge warst, so musst du auch in Rom Zeuge sein. Das haben wir gehört im Römischen Reich. Verstehen wir, wir sind Zeugen Jesu Christi, wie auch Paulus. Und vor allem dürfen wir das mit der gleichen Motivation sein, wie auch Paulus. Nicht, denn der Paulus hat eine Motivation für seinen Herrn. Mich haben immer wieder ein paar Menschen fasziniert, ich kann das nicht anders sagen, die mit Leib und Seele und Einsatz ihres ganzen Kraft Zeugen Jesu Christi waren. Ich möchte zwei Namen nennen. Aber es gibt tausende andere, die ich nicht kenne und die es genauso gemacht haben. Verstehen Sie, das sind jetzt nur Beispiele, die auch in der Kirchengeschichte große Namen waren, gebe ich auch zu. Der eine war John Wesley, der unermüdliche Schaffer für Jesus. Ich möchte aber dazu sagen, nehmen Sie das von ihm ganz ernst, wie wir sie eingesetzt haben. Er hat aber auch einige massive Fehler gehabt, der gute Mann. Ja, das muss man dazu sagen. Und dann war es neben Martin Luther, der aber auch ein sehr guter Hausvater und Vater war, dann auch noch Johann Calvin, kranker Mann, der mit einem unendlichen Einsatz arbeitete und auch ein Lebenswerk hinterließ. Wie habe ich jetzt in der Kirchengeschichte gelesen, mit 59 Bänden. Aber der Wesley hat noch mehr geschrieben, der hat Millionen Buchstaben geschrieben, das ist heute noch gar nicht alles erforscht. Echt? Aber da gibt es, wie gesagt, es gibt noch tausende andere, die ich nicht kenne und die wir gar nicht kennen und die vielleicht dann irgendwann auf dem Scheiterhaufen gelandet sind. Also die Motivation des Paulus soll uns anspornen. Jetzt kommt das Zweite, warum wir Zeugen Jesu Christi sind. Die viel gerühmte oder viel ausgelegte Stelle, wirklich viel ausgelegt, Epheser 4, Vers 11. Da geht es um die Dienstgemeinschaft oder im Text der Elberfelder Übersetzung, das Werk des Dienstes, das Werk der Diakonie. Und diese besteht aus Aposteln, Propheten, Evangelisten, steht in der Mitte, sind fünf Stück, der Evangelist, der die frohe Botschaft weitergibt, nicht? Hirten und Lehrer. Die Evangelisten, das sind die Zeugen nach außen. Sie stehen, wie gesagt, in der Mitte. Wir können eine Evangelisationsunterlassung oder Zeugenunterlassung bei Paulus nicht begründen. Und ich weiß, es gibt Kreise, die sind evangelisationsfeindlich. Aber denen stehe ich gegenüber und sage, das ist nicht richtig. Nun gibt es aber noch ein ganz, ganz, ganz wichtiges Wort, wo der Begriff Zeuge nicht vorkommt. Und das ist das schon erwähnte Wort 2. Korinther 5, Vers 20. 2. Korinther 5, Vers 20. Ich lese. So sind wir nun Gesandte. Manche übersetzen Botschafter, ich halte Gesandte für besser. Nun sind wir Gesandte an Christi Stadt. Manche übersetzen für Christus. Ich glaube, das ist nicht richtig. Es ist richtig. So sind wir nun Gesandte an Christi Stadt, als ob Gott durch uns ermahnte, ermuntere, steht das Paraklet, also im Zeitwort natürlich dahinter, das Zusprechen. Als ob Gott durch uns ermahnte, ermunterte, zusprechen würde. Ja, jetzt im Text, wir flehen an Christi Stadt, an Christi Stadt. Lasst euch versöhnen mit Gott. Wörtlich steht dort natürlich ändern, ich weiß das. Eine super Übersetzung, eine super Wiedergabe. Lasst euch versöhnen mit Gott. Oh. Wenn Sie gut zugehört haben, das haben Sie natürlich, aber Sie wissen nicht, was ich sagen will, natürlich. Wenn wir richtig gehört haben, dann haben wir gehört, Wir sind an Christi Stadt gesandt. Wissen Sie, da müsste jetzt eigentlich Jesus stehen. Ich sage das sehr deutlich. Aber der ist im Himmel droben. Und dafür hat er seine Zeugen hingestellt. Wir sind Gesandte an Christi Stadt, wie auch Paulus. Und dann flehen wir auch noch an Christi Stadt. Christus fleht für uns da oben. Das können wir in Römer 8, Vers 8 nachlesen. Jetzt steht da nicht flehen, glaube ich, steht was anderes, ja. Aber er tritt für uns ein. Aber wir flehen an Christi Stadt. Wir hatten dann schon gefleht für all das, die verlorenen Schafe in dieser Welt. Wir flehen an Christi Stadt. Lass dich doch versöhnen mit Gott. Nicht, da ging Paulus durch Athen, Apostelgeschichte 17, war in seinem Innern erregt wegen der Götzenbilder. Wer ist denn heute noch erregt wegen einer Sünde, die da läuft in dieser Welt? Da sollte also Jesus hier stehen, aber wir stehen da hier, weil Paulus sagt, wir stehen hier an Christi Stadt. Und was war denn Christus? Was war Jesus? Offenbarung 3, Vers 14. Der treue Zeuge. Sehen Sie? Christus nachahmen. Der treue Zeuge. Und da kann man nicht mit der Offenbarung stellen. Nicht unbedingt im Psalm 89, aber in der Zeuge in den Wolken ist treu. Nicht, er ist weit weg. Menschlich gesprochen. Nein, nein. Er ist der treue Zeuge. Und für diesen Zeugendienst hat er uns beauftragt, ja, um mit dem Wort aus 2. Korinther 5, Vers 20 weiterzusprechen, hat er uns gesandt. Aber auch das vertieft die Schrift noch. In Apostelgeschichte 26, Vers 23, und hier nehmen Sie am besten die Elberfelder Übersetzung. Da ist Luther nicht so gut in der Übersetzung. Dort steht Apostelgeschichte 26, 23, dass er als Erster, Jesus als Erster, durch Totenauferstehung Licht verkündigen sollte, sowohl dem Volke als auch den Nationen. Aha. Jesus hat als Erster wegen der Totenauferstehung und nach der Totenauferstehung Licht verkündigt. Das ist ein Programm Jesu. Nicht, da ging er bis hinab in die Totenräume, hat den Geistern im Gefängnis gepredigt. Wissen Sie, der hat denen nicht die Höllestrafe gepredigt. Der hat denen Licht verkündigt. Er hat ihnen gesagt, Leute, das sind ja Geister gewesen. Leute, es geht zur Herrlichkeit. Ich habe euch erlöst. Aber ihr müsst noch durch die unausforschlichen Gerichte Gottes hindurch. Das kann ich euch nicht wegnehmen. Aber das Licht ist da. Und auch wir haben ja Licht, tragen Licht in uns, wenn wir Jesus gehören. Noch ab Hebräer 2, Vers 3. Jetzt nach Luther. Die Errettung nahm ihren Anfang, Zitat aus der Bibel, mit der Predigt des Herrn und wurde bei uns gekräftigt durch die, die es gehört haben. Aha, die Errettung nahm ihren Anfang, auch unsere Errettung, durch die Predigt des Herrn. Nicht von Petrus, nicht von Paulus, sondern vom Herrn. So, und damit haben wir mitbekommen, die Predigt von der Errettung nahm ihren Anfang durch Jesus und die Rede vom Licht, die Verkündigung des Lichts, nahm ihren Anfang durch Jesus. Und das ist wichtig. Zuerst Jesus, immer zuerst Jesus, das in allem Vorrang haben sollte. Könnten wir jetzt wieder eine Stunde anhängen, wo Jesus der Erste ist, immer der Erste. Dann die 12 Apostel. Dann Paulus. Dann die Gemeinde, wir. Bis zum Schluss. Bis zum Schluss. Wir sind noch nicht am Ende, aber fast. Und dann wieder die Neuen, wenn wir weg sind nach der Entrückung, die neuen Zeugen Jesu. Nicht? Da kennen wir die Endzeit und was da alles dazugehört. Gibt es neue Zeugen. Nochmal einen Blick in die Kirchengeschichte. Wie Paulus dann die judenchristliche Gemeinde danach apostolische judenchristliche Gemeinde abgelöst hat. 70 nach Christus war ja die Eroberung Jerusalems und dann floh die messianische judenchristliche Gemeinde also nach Petra im Ostjordanland. Und weil sie an dem Aufstand der Juden nicht mitgemacht hat, durfte sie 70 nach, oder vielleicht auch 71, wieder zurückkehren, nach mit dem Wohlwollen des Kaisers, weil sie neutral waren. Und dann gab es noch, und das ist im Allgemeinen weniger bekannt, wird auch wenig thematisiert, ist auch nicht so wichtig, aber trotzdem ist es kirchengeschichtlich doch nicht ganz unbedeutsam. Dann gab es noch eine judenchristliche Gemeinde bis zum Bar Kochba-Aufstand 132 nach Christus. Und wieder haben die Judenchristen nicht mitgemacht. Und wieder hat der Kaiser wohlwollend sie zurückkehren lassen. Dann allerdings verliert sich ihre Spur in der Geschichte und auch in der Kirchengeschichte. Noch wieder zurück. Wir sind heute die Zeugen. Die Gemeinde bis zum Schluss. Errettung und Licht predigte Jesus. Und Johannes der Täufer sagt von ihm, von Jesus, in Johannes 1, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus geworden. Nicht? Da kommt dann die Wahrheit und die Gnade vor allem noch dazu. So ist Jesus der Erste, der die, sagen wir mal, neutestamentliche Gnade und Errettung und Licht predigte. Jetzt lese ich Ihnen noch einen Vers aus Epheser 6, Vers 20. Epheser, Kapitel 6, Vers 20. Und dort steht Folgendes. Ich muss auch vorher anfangen, damit wir den Zusammenhang bekommen. Vers 18 schon. Wir sollen zu aller Epheser 6, Vers 18 bis 20. Wir sollen zu aller Zeit betend sein, mit allem Gebet und Flehen in dem Geiste und eben hier zu wachen, in allem aus, anhalten und flehen für alle Heiligen. Da sind wir also für alle Heiligen zum Beten aufgefordert. Und jetzt kommt's. Und auch für mich, für Paulus. Das heißt auch für alle Verkündiger, für alle Zeugen, alle, die im Dienst stehen, Jesu. Auch für mich. Dass mir Rede verliehen werde im Auftun meines Mundes. Aha, das hat der Paulus auch gebraucht. Wissen Sie, schwätzen können viele. Aber das Zeugnis mit dem Jesu, mit dem Auftun des Mundes verkündigen, das ist mitunter ein hartes Geschäft. Dazu brauchen wir das Gebet. Dass mir Rede verliehen werde im Auftun meines Mundes, jetzt, um mit Freimütigkeit kundzutun das Geheimnis des Evangeliums. Dazu braucht man auch eine innere Freimütigkeit. Da muss Jesus die Tür öffnen, dass die Herzen aufgehen, dass der Mund aufgeht. So, für welches ich ein Gesandter, jetzt kommt wieder der Gesandte. Das sind die zwei Stellen bei Paulus, meine ich, wo das Wort so zu übersetzen ist. Für welches ich ein Gesandter in Ketten bin, damit ich in demselben freimütig rede, wie ich reden soll. Aha. Evangelium geht nicht von alleine, glauben wir es. Evangelium geht nicht von alleine, vor dem, der etwas schwere Zunge hat, erst recht nicht. Aber Paulus ist ein Gesandter, und darum geht es mir jetzt, ein Gesandter in Ketten. Nicht, und wir sind auch Gesandte. Und unsere Brüder und Schwestern, die in der Folgung waren, sind und noch sein werden, sind auch Gesandte in Ketten. Und schon mancher Werder hat sich durch ihre Ketten oder wegen ihrer Ketten bekehrt. Muss man auch sehen. Ist das nicht unsere Verpflichtung, an Christi Stadt Gesandte sein, und wenn es in Ketten ist? Sehr leicht gesagt, ich weiß das sehr gut. Nicht? Kann sein, dass Gott aus uns alles, was Sie jetzt gehört haben, oder mir, was ich gesprochen habe, auch mal einlösen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber dann durchhalten, möge Gott Gnade geben. Wir können uns aus der Verpflichtung als Gesandte an Christi Stadt nicht wegstehlen. Natürlich ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, ich muss das nochmal betonen. Nicht, wenn Sie als Kohlmeise berufen sind, dann können Sie nicht Eichhörnchen spielen, um es mal sehr drastisch zu sagen. Lassen Sie mich noch einmal zum Licht zurückkommen, um die Bibelstelle noch zu nennen. 2. Korinther 4, Vers 4 bis 6. Das ist der Lichtglanz des Evangeliums. Hat uns hineingeleuchtet. Jetzt sind wir wie Lichter an dunklem Ort. Philipper 2, Vers 16, glaube ich, steht das. Nicht? Da sieht man, er redet durch Gnade, er redet durch das Blut. Lichtglanz im Innern. Alles aus Gnaden. Das ist unser Evangelium. Und jetzt gibt es noch einen interessanten Zusammenhang. Auch die typisch paulinische Verkündigung hat einen Anfang gehabt. War sehr interessant. Ich bringe das deshalb, damit wir nicht jetzt verwechseln den Anfang Christi und den Anfang Paulus und des Paulus und so weiter. In Philipper 4, Vers 15 steht: Ihr wisset aber auch, ihr Philipper, dass im Anfang des Evangeliums, als des Evangeliums, das ihm Jesus aufgetragen hat, ich füge hinzu, das typisch paulinische Evangelium auch, wenn das vielleicht nicht jeder so sehen möchte, dass im Anfang des Evangeliums, als ich aus Mazedonien weggegangen war, keine Gemeinde mehr mitgeteilt hat in Bezug auf Geben und Empfangen, als nur ihr allein. Interessant ist hier die Zeit des Anfangs des Evangeliums, das mit Philippi in Bezug gebracht wird. Und da ist interessant, Philippi schließt sich an Apostelgeschichte 15 an. Apostelgeschichte 15, Apostelkonzil. Und dann kommt noch so Antiochien, ganz kurz, da haben sie einen kleinen Umweg gemacht, von Jerusalem, glaube ich, nach Antiochien. Und dann ging es nach Philippi. Mit Barnabas wollte Paulus die zweite Missionsreise planen. Dann kam Johannes Markus dazwischen. Dann ist Barnabas abgedriftet, der ging woanders hin. Die haben sich später auch wieder sehr gut verstanden, keine Sorge. Und dann hat er den Silas mitgenommen. Dann sind die ersten Gemeinden durchgewandert und dann kam das Gesicht: Komm herüber und hilf uns. Und dann kommt Philippi. Das war der Anfang dieses Evangeliums. Und das ist deshalb so gewesen, weil jetzt hatte er die Bestätigung auch von dem Apostelkonzil. Und er sagt, damit ich nicht, Galater 2, Vers 2, damit ich nicht vergeblich gelaufen bin. Deshalb war er froh, dass auch die 12 Apostel ihm gesagt haben: Jawohl, Paulus, so ist richtig. Du gehst zu den Nationen. Und das nennt er den Anfang des Evangeliums. So steht es wenigstens im Text. Machen wir jetzt daraus aber keine Lehre, sonst zerfleischen wir uns womöglich noch, wann war der Anfang des Evangeliums des Paulus. Aber es steht einfach so, dass ihr Philipper im Anfang des Evangeliums die einzigen waren, die mir gegeben haben. Jetzt machen wir auch weiter. Verstehen wir, je näher. Und deshalb habe ich das jetzt auch gesagt, es gab einen Anfang des Evangeliums, wie es Paulus verkündigt hat. Und dann gibt es auch einen Schluss. So, jetzt sind wir wieder auf der Linie. Je näher wir den Tag Jesu Christi entgegeneilen, umso nötiger wird unser Zeugnis. Wissen Sie, wir sind vielleicht an dem Punkt, wo wir sagen, das schnallen wir einfach ab. Aber wir können doch das Predigen heute nicht den Pentekosteleuten überlassen, verstehen Sie? Also Pentekoste heißt Pfingsten. Nein, wir gehen in die Schlussphase. Und jetzt schreibt Paulus nicht mit überredenden Worten, so rhetorisch gebogen, nicht? 1. Korinther 2, Vers 4. Mit menschlicher Weisheit vielleicht sehr gut gemischt, nicht? Wohl auch nicht mit ungeistlichen Mitteln und Methoden, 1. Korinther 2, Vers 13b. Sondern mit der Kraft des Wortes Gottes, Römer 1,16, ich glaube 1. Korinther 1,18 steht es nochmal. Und den Werken der Liebe und des Glaubens, 1. Thessalonicher 1, Vers 3. Und der Kraft des Geistes Gottes, Römer 15, Vers 19. Und doch in Schwachheit, 2. Korinther 12, Vers 9, 2. Korinther 13, 14. 4. Ich weiß natürlich auch, heute ist Abfallszeit, nicht? Das ist ja unser Standardwort, Abfall. Und man sagt, wer will noch hören? Lassen wir uns davon nicht abhalten und hören wir weiter. 2. Korinther 6, Vers 1. Als seine Mitarbeiter sprechen auch wir euch zu, die Gnade Gottes nicht vergeblich zu empfangen. Denn er sagt, zum annehmbaren Zeitpunkt, jetzt kommt das berühmte Wort Kairos, nicht? Das ist ja hier auf der Langensteinbacher Höhe, wird das ja oft, mindestens soweit ich hier war, wird das ja oft gesprochen. Zum annehmbaren Zeitpunkt erhöre ich dich, Kairos, und am Tage der Rettung helfe ich dir. Siehe, hoho, nun ist der wohl annehmbare Zeitpunkt, der wohl annehmbare Kairos. Siehe, nun ist der Tag der Rettung. Nun, das heißt also heute. Und wenn wir das nicht weitergeben, dann haben wir die Gnade Gottes vergeblich empfangen. So verstehe ich das Wort. 2. Korinther 6, Vers 1. Wenn wir die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangen haben, dann ist auch für uns der Kairos, der Zeitpunkt heute, wo wir unsere Sendung ausführen müssen. Für andere natürlich, nach außen, mit Außenwirkung. Damit für sie auch ein Tag der Rettung da sein kann. Und das Wort wird unterstützt durch 1. Timotheus 2, Vers 6. 1. Timotheus 2, Vers 6. Der sich selbst zum Lösegeld für alle gibt. Ein Zeugnis, jetzt nicht der Zeuge, sondern ein Zeugnis, das zu seinen eigenen Zeitpunkten, Kairos, Einzahl, Mehrzahl, Kairoi, glaub, das zu seinen eigenen Zeitpunkten verkündigt wird, für welches ich als Herold oder als Verkündiger und Apostel eingesetzt wurde. Heute sind die eigenen Zeitpunkten dieses Gnadenevangeliums, das Paulus anvertraut worden ist. Das endet erst mit der Entrückung. Heute. Und wir sind die Nachfolger des Paulus. Wir sind Zeugen, denn für ein Zeugnis braucht man Zeugen. Und jede Generation muss die Stafette weitergeben. Nicht? Da heißt es in 2. Timotheus 2, Vers 2, du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Jesus Christus ist. Und was du in Gegenwart vieler Zeugen von mir gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, die tauglich sein werden, auch andere zu lehren, nicht? Das vertraue anderen Menschen an, treuen Zeugen an, treuen Menschen an. Aber es war eine Tragik und Drama. Ich weiß nicht, warum die Kirchengeschichte so verlief. Bald nach Paulus wurde das Evangelium verschüttet. Nicht? Und der Bischof von Rom schwang sich empor und meinte, er sei der Repräsentant aller Christen. Nur über ihn und seine Kirche würde das Heil kommen. Und dann trat Gott sei Dank Martin Luther auf. Mit ihm die Reformation. Und da wurde das Evangelium wieder auf den Leuchter gestellt. Ein Römerbrief, sein Galaterbrief. Nicht, das hat die Herzen umgewendet. Nun frage ich weiter, was für Zeugen so wichtig sein soll oder für den Zeugen so wichtig sein soll, insbesondere in der herannahenden Endzeit. Auch dazu äußert sich Paulus. Da hat er es gesehen, natürlich im Geist, als prophetisch geschaut. Im Schlussbrief, der letzte Brief des Paulus, das ist sicherlich so, der 2. Timotheusbrief, Vers 1, sagt er, ich bezeuge vor den Augen Gottes, nicht vor der Fernsehkamera und vor Harald Schmidts Nachtschauen, was da alles gibt. Nein, nein. Vor den Augen Gottes. Ich möchte damit nur unterstreichen, was das bedeutet, vor den Augen Gottes. Und Jesu Christi. Auch nicht vor den Engeln, die kommen an anderer Stelle mal, werden auch mal zum Zeugen angerufen, das stimmt. Auch bei Paulus. Der im Begriff ist, Lebendige und Tote zu richten, bei seinem Erscheinen und bei seiner Königsherrschaft. Da sind die Zeugen. Vor diesen spricht er. Vers 2, 2. Timotheus 4. Predige das Wort. Da steht das Kerygma dahinter. Predige das Wort. Tritt dafür ein. Das hat Heinz Schumacher übersetzt. Sehr gut. In gelegener und ungelegener Zeit. Da steht wieder Kairos. Zum gelegenen oder nicht gelegenen Kairoser Zeitpunkt. Überführe. Tadle, wieder Heinz Schumacher, besser als Strafe. Überführe, tadle. Ermahne, aber auch ermuntere, wieder das Parakaleo. Ermuntere, sprich zu. Mit aller Langmut, jetzt kommt das, auch dazu. Da muss man Geduld haben bei der Evangeliumsverkündigung. Nicht? Oh, das ist ein Drama, die Geduld. Es sollte alles schnell gehen heute. Nicht? Heute. Fast Food, schnell essen, alles schnell. Und möglichst auch noch schnell sterben, das ist ja unangenehm, weg mit. mit aller Langmut und Lehre. Sehen Sie, auch die Lehre gehört dazu. Wenn wir nicht die Lehre haben, dann reden wir nur Sprechblasen. Nicht ganz so schlimm, aber in die Richtung geht's. Vers 3, 2. Timotheus 4. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen. Ha? Das haben wir doch heute, gesunde Lehre, wo ist sie noch? Sondern nach ihren eigenen Lüsten sich selbst Lehre aufhäufen werden, indem es ihnen in den Ohren kitzelt. Da zähle ich auch die Bücher dazu, wie Sakrileg. Das kitzelt in den Ohren. Ich gehe zu einer Buchhändlerin bei uns am Ort und sage, haben Sie wieder ein blödes Buch da mit dem Sakrileg? Oh, das ist ganz toll, das habe ich gelesen, wunderbar. Ja, und wird gekauft. Wir haben gesprochen diesen Tagen, dieses gotteslästerliche, ich meine, es ist so, dieses gotteslästerliche Buch, die Volksbibel, nicht, die, ich meine, wenn sie auf uns noch schlechte Begriffe bringen, da habe ich nichts dagegen, aber wenn man Jesus dann mit entsprechenden Begriffen belegt, dann wird es einfach peinlich. Das kitzelt in den Ohren, das wird gekauft, Bestseller Nummer 1, noch vor dem langen Bestseller von Peter Hane, Schluss mit lustig. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abkehren. Ne? Nicht Wahrheit abkehren. Das klingt gut. Jesus hat Maria Magdalena geheiratet. Und vielleicht Kinder gezeugt, in Lyon gewohnt und was weiß ich wo. Was. Aber das ist von der Wahrheit abgekehrt. Und es geht alles in die Köpfe und Herzen dieser Menschen hinein. Die wissen zum Schluss überhaupt nicht mehr, was links und rechts ist. Sie vergehen, werden in einer Art und Weise verdreht. Dass es uns schon den Kopf, brummt. Da kann man nur ein Wort lesen und sagen, so ist es, so steht geschrieben. Gott sei Dank hat die Presse das Thema aufgegriffen und gesagt, der Pat Brown oder wie der heißt, der hat nicht recht. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abkehren und zu den Fabeln, den Mythologien sich hinwenden. Der Mythos ist eine erdichtete Geschichte und eine Fabel, nicht? Ja, so sind ja diese Bücher da, wie Sakrileg, erdichtet. Aber Mythologie meint auch noch die ganze Götterlehre und da ist ja auch einiges im Schwange, obwohl der Höhepunkt noch nicht erreicht ist. Und dann kommt Vers 5, du aber bleibe. Nicht? Das ist ja wunderbar. Du aber bleibe. Da wollen wir bleiben. In dieser endzeitlichen Welt und Zeit leben wir. Die Lehre, die in den Ohren kitzeln, mit der muss sich die Gemeinde auseinandersetzen. Und in diese Zeit hinein spricht der Nachfahre des Paulus, Timotheus, der ein Bild auch für uns ist, ein Vorbild, der erste sozusagen, der erste Stafettenübernehmer des Paulus. Natürlich gibt es noch andere, Titus und wie sie alle hießen, aber er wird nun besonders herausgestellt. Wissen Sie, das Ernst dieser Ausführungen ist, dass es vor den Augen Gottes und Jesu geschieht. Nicht? Wieder, wir können uns nicht wegmogeln von unserem Dienst und unserem Auftrag. Wenn wir den Rückgang beklagen, nein, ich muss zuerst noch sagen, und in dieser Zeit ist die klare Predigt angekündigt und angesagt. Nicht, es ist so schwer oft, wenn Widerspruch da ist und trotzdem sich zu behaupten, das Evangelium zu verteidigen, das nennt sich Apologetik, Evangelium zu verteidigen. So, wenn wir den Rückgang beklagen, das können wir machen, aber sollten wir uns nicht aufmachen und gehen, ich meine damit nicht den vollzeitlichen Dienst. Es kann sein, dass du berufen bist, ja. Aber es geht um die Restzeit, die wir haben, also des Tages für ihn. Wie viel bleibt übrig und dass ich ausreichend Zeit für ihn investiere. Paulus sucht Zeugen, Verkündiger wie sich selbst. Das ist der Maßstab, Paulus. Modern heißt das Benchmark. Nicht? Benchmark, das ist der Maßstab. Erste Stafettenübernehmer. Sagen wir noch einmal, war Timotheus und dann ging es von Generation zu Generation. Wenn eine Generation 25 Jahre dauert, dann sind wir zu ungefähr, also rechnen Sie jetzt nicht so deutlich nach, bei der 80. Generation. Und natürlich hat es das immer verschoben wieder. Das kann man eigentlich gar nicht so richtig rechnen. Aber ich wollte Ihnen einfach mal so sagen, wenn wir 25 Jahre im Dienst stehen, dann sind das ungefähr knapp 80 Generationen seit Paulus. Und was ist in dieser Zeit alles passiert? Wie hat die Gemeinde gelitten? Eine Verfolgungsgeschichte, eine Kirchengeschichte, die Scheiterhaufen, die protestantische Kirche hat dummerweise die Scheiterhaufen von der katholischen Kirche übernommen. Nicht? Und. Aber auch viel Freude. Ich weiß, man redet leichter über das Negative. Aber die Freude mit Bengel und die Pietisten, wie sie alle hießen, die das Evangelium ganz groß machten. Wir laufen das letzte Stück. Nicht nach dem Motto, der Christ sollte und müsste, sondern mit dem Motto oder mit dem Hintergrund. Wir sind Zeugen Jesu, wir reden von der Errettung Christus, von Gnade, Versöhnung, Vollendung, Kreuz, Auferstehung und bringen das Licht des Evangeliums. Dann geben Sie mir noch ein paar Minuten. Ein Zeuge sollte Jesus Christus in sich tragen. Bis Christus in euch Gestalt gewonnen hat. Darum ringt Paulus, Galater 4, Vers 19. Meine Kindlein, um die ich abermals Geburtswehen habe. Bis Christus in euch Gestalt gewonnen hat. Christus uns Gestalt gewonnen hat, dann sind wir treue Zeugen. Geht kein Weg dran vorbei. 2. Timotheus 1, Vers 8, ein schweres Wort. Ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht. Ein Beispiel, ich kenne eine, ja, so jung ist sie auch nicht mehr, eine junge Frau. Norddeutschland, Württemberg könnte ich es besser deuten, in Norddeutschland weiß ich nicht, wie dort die Dinge sind, aber immerhin. Die wurde aufgefordert, in den Kirchengemeinderat ihrer Kirche, also Landeskirche dort oben, einzutreten. Hat sie auch gemacht, und wenn sie fromm ist, hat sie gesagt, da bringe ich mein Neues Testament mit und die glauben alle nicht richtig und den werde ich dann schon vorlesen. Dann habe ich zu ihr gesagt, ich mache dir noch einen Vorschlag. Werde Lektorin. Der Lektor in der Landeskirche, mindestens bei uns in Württemberg, hat große Freiheiten. Er kriegt zwar ein Thema vorgeschrieben, die Perikopen, und da ist eine Predigt, liegt da auch vor, die er halten kann, aber er hat auch große Freiheit, selbst zu gestalten. Da kannst du gestalten, da kannst du Jesus verkündigen. Da gilt nicht dieses, das Weib schweige und was da alles steht bei Paulus. Das sind alles Ungläubige. In der Gemeinde ist ganz anders, da muss ich Ordnung einhalten. Oder nicht? Da kann man Jesus verkündigen. Das ist ein Weg, ein Modell. Ja? Es gibt noch tausend andere. Ich wollte es nur als Beispiel sagen. Es haben wir Möglichkeiten, Jesus zu verkündigen. Und ganz zum Schluss jetzt noch. Wohin verkündigen wir eigentlich? Wohin geht unser Wort? Ich fange an mit Wissenschaft und Philosophie. Und da steht Paulus auf der Areopag, Apostelgeschichte 17, und bringt ihnen den einen wahren, lebendigen Gott. So dürfen wir auch Wissenschaft, Philosophie sagen, es gibt einen lebendigen Gott. Nicht, da brauchen wir nicht meinen, dass wir jetzt die Massen bekehren. Aber dort heißt es auch bei Paulus, dann und etliche schlossen sich ihm an. Etliche, es reicht. So ist auch die Gemeinde, eine herausgerufene Gemeinde, etliche. Und dann die Obrigkeit, 1. Timotheus 6, Vers 13 zum Beispiel. Da steht, Jesus hat das gute Bekenntnis vor Pilatus gesagt. Was hat er ihm denn gesagt? Du hättest keine Macht, wäre sie dir nicht von oben gegeben worden. Nicht in der Zeit des Absolutismus, da haben die Pietisten gesungen, auch Fürsten sind Menschen vom Weibe geboren. Auch der Obrigkeit gilt unser Wort. Ich komme da nicht ran an die Leute natürlich, ja, aber andere kommen da, die hohen Stellen besser ran, aber man kommt vielleicht zum Bürgermeister ran. Wir laden die auch ein zu unserer Gemeinde und so weiter. Und dann geht es in die unsichtbare Welt. Es ist das Abendmahl, verkündigen den Tod, bis er kommt. Und als Epheser 3, Vers 10 folgende, dass wir heute den Fürstentümern und Gewalten die gar mannigfaltige Weisheit Gottes verkündigen. Auch da ist unser Zeugendienst gefragt, auf seine Weise natürlich, klar. Und dann das, was ich jetzt schon die ganze Zeit gesagt habe. Einfach das, was um mich herum ist, wo ich eingesetzt bin in dieser Welt. Vor all den Menschen, wo ich eingesetzt bin. Letzten Endes zu allen Menschen gehört und gilt unser, denen gilt unser Zeugnis. Ja, und damit möchte ich schließen. Der Jesus segne uns in unserem Dienst.
Es ist 11.15 Uhr und darum kein Nachwort mehr.
Ach, frag mal, vielleicht hören Sie sich noch gerne zu, dir noch ein bisschen zu.
Nein, 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 nein. Wir wollen beten. Gütiger Vater, Wir möchten dich alle bitten, du hast uns irgendwann einen Platz gestellt. Gib uns allen Gnade, dass wir da treu sind. Dass wir Gnade haben, jeder Einzelne seinen Platz auszufüllen. Amen.